Ein neuer Montag, eine neue Folge vom To-Do-Cast, dem Podcast für Developer und solche, die es werden wollen. Und das ist auch schon ein guter Einstieg in das heutige Thema, denn wir reden heute über Low-Code, No-Code-Lösungen, genauso wie wir es in der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie man eigentlich programmieren lernt, schon angekündigt haben. Malte, ich grüße dich, ich freue mich, dass du dabei bist und ich würde mich interessieren, was hältst du denn davon?
Hi, also Low-Code, No-Code. Habe ich tatsächlich die letzten Jahre gar nicht mehr so viele Berührungspunkte mit gehabt, aber meine Berührungspunkte, die ich hatte, waren nicht sehr positiv. Also ich habe tatsächlich nicht so gute Erfahrungen mit diesen Plattformen gesammelt, weil häufig bin ich in der Situation gewesen, dass ich versucht habe, da etwas mit umzusetzen und sobald das Szenario eine gewisse Komplexität erreicht hat, wurde es entweder super viel Aufwand, das Ganze zu warten oder die Anwendung war am Ende nicht performant oder schlecht zu benutzen. Das mag sich mittlerweile mit modernen Frameworks geändert haben. Also meine erste Erfahrung mit dem Thema Low-Code, No-Code war vor, ich sag mal, knapp 8 Jahren, wo ich eine Mobile-App mit so einem Low-Code-Framework gebaut habe. Relativ einfach gestrickt, hat auch funktioniert, aber sobald man anfangen wollte, irgendwie dynamische Daten nachzuladen, kam das Ding schon an seine Grenzen und man musste tatsächlich hingehen und dort die Dinge manuell mit Code erweitern. Und das war ein bisschen enttäuschend und von daher war da meine Erfahrung nur begrenzt gut. Meine nächste Erfahrung war ein paar Jahre später mit den Power Apps von Microsoft, womit man angeblich ja total einfach Business-Applikationen bauen kann. Und auch da hat man relativ schnell gemerkt, dass das Ding an seine Grenzen stößt, wenn man eine gewisse Komplexität erreicht hat. Und zudem war ich von der Performance letzten Endes relativ enttäuscht. Das waren meine Erfahrungen und von daher habe ich das Thema seitdem gar nicht mehr angefasst, weil ich einfach gemerkt habe, häufig ist es so, dass man einfache Dinge vielleicht auch selber implementieren kann, wenn man einen gewissen Coding-Background hat. Und wenn es komplexer wird, braucht man ohnehin Entwicklungskenntnisse. Ich habe aber natürlich auch einen gewissen Softwareentwicklungshintergrund und wenn man den nicht hat, hat man natürlich gar nicht die Möglichkeit auszuweichen und vielleicht ist man dann auch mit dem, was diese Low-Code, No-Code-Plattformen bieten, zufrieden. Aber du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du ein bisschen andere Erfahrungen gesammelt hast und dass du mittlerweile deine Meinung zu diesen Plattformen ein bisschen geändert hast. Erzähl mal.
Ja, ich glaube, ich hatte in der Vergangenheit eine ähnliche Meinung wie du, nämlich keine allzu hohe davon. Es hat sich aber in vor allem so im letzten Jahr, glaube ich, recht stark geändert. Wahrscheinlich auch hauptsächlich dadurch, dass ich mich da mehr mit beschäftigt habe und dass ich vielleicht auch andere Use Cases dafür entdeckt hatte. Und bevor ich da ein bisschen was von erzähle, würde ich gerne auch einmal quasi auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer das mal definieren. Was ist das denn? Was ist denn das überhaupt? No Code, Low Code? Was gibt's denn da eigentlich für Bereiche, in denen man das einsetzen kann und wofür ist das da? Weil ich glaube nämlich, dass ich genau da dann die Spreu vom Weizen trennt. Also ich würde mal anfangen, das zu definieren und du unterbrichst mich einfach, wenn du irgendwas zu ergänzen oder zu korrigieren hast. Wir sagen also, eine No-Code-Low-Code-Plattform erlaubt mir, das zu tun, was sonst klassischerweise nur Programmiererinnen und Programmierer tun konnten, nämlich einem Computer Befehle zu geben. Und zwar ist das in dem Fall aber nicht so, dass ich Code schreiben muss, sondern dass ich eventuell fertige Bausteine wie in so einem Lego oder in einem Baukastensystem einfach nur noch miteinander kombinieren kann. Und diese Bausteine können halt einfach sein, zeig irgendwas an, iteriere über eine Liste von Einträgen und für jeden Eintrag in dieser Liste mach dies. Das kann auch sein, mal mir da unten einen Button hin und wenn da einer draufklickt, dann navigiert zu der nächsten Seite und so weiter. Und das halt alles ohne Code oder, also bei No-Code ohne Code und bei Low-Code mit nur sehr, sehr, sehr wenig Code, dann auch wirklich Logiken abbilden zu können. Und ich glaube, das geht in drei Richtungen. Das eine sind halt Apps. Das ist auch so das, was du ja, glaube ich, gerade beschrieben hast, dass man irgendwelche Applikationen, irgendwelche Mobile-Apps, irgendwelche Web-Apps damit eben bauen kann. Das heißt, man klickt sich in der Regel eine UI zusammen und hinterlegt dann Logik hinter die einzelnen Bereiche dieser UI. Ganz klassisch davon sind natürlich auch so, ich glaube, die ersten, die aufkamen, waren so Website-Bilder, sowas wie irgendwie Squarespace oder Wix oder mittlerweile ganz alt eingesessen, einfach sowas wie so ein WordPress-Blog. Dann gibt's aber auch noch eine zweite Kategorie und die stecke ich gerne so in die Kategorie Automation und Integration. Also Dinge automatisieren, die irgendwie ablaufen, auf irgendwelche Ereignisse reagieren und dann Daten aufnehmen, modifizieren, woanders ablegen. Genau, und das ist, glaube ich, noch so eine zweite Geschichte, so in die Richtung so if this, then that. Das war, glaube ich, so die erste Plattform, mit der man da so ein bisschen sich so Logiken oder Abläufe zusammenklicken konnte und dann zum ersten Mal so die Power hatte, die sonst ursprünglich oder traditionell vielleicht nur Menschen mit einem IT-Background, die irgendwann mal Programmieren gelernt haben, hatten. Wie siehst du das? Hast du da noch was zu ergänzen oder würdest du da mitgehen?
Nee, tatsächlich zu ergänzen nicht. Ich würde jetzt diesen Bereich Website-Builder hätte ich jetzt für mich nicht in diesen Bereich Low-Code, No-Code, Entwicklungsplattform gezählt. Da sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders, als ich es vorhin beschrieben habe. Da sehe ich es durchaus als nützlich an, sofern man sehr statisch unterwegs ist. Das heißt, wenn es nur darum geht, wirklich Webseiten zu gestalten, Inhalte zu hinterlegen, sind solche Plattformen natürlich sehr nützlich, wenn man dort entweder nicht die Zeit investieren möchte oder nicht die Fähigkeiten mitbringt, eigene Webseiten zu bauen. Und vielfach ist es ja in diesem Bereich auch tatsächlich so standardisiert, dass man auf bestehenden Komponenten aufbauend sehr gut über diese Frameworks auch sehr professionelle Webseiten bauen kann. Ich würde aber unterscheiden zwischen Webseiten und Webapplikationen. Und gerade im Bereich dieser Applikationen, die du auch gerade genannt hattest, für mobile Applikationen oder auch Web-Apps, die eine gewisse Logik mitbringen, wird aus meiner Erfahrung her relativ schnell schwierig, solche Dinge umzusetzen. Und dann kommt man ganz schnell aus diesem No-Code in den Low-Code-Bereich und merkt dann, es reicht auch nicht. Und dann muss man plötzlich tatsächlich selber Code schreiben und merkt dann, dass man das gar nicht in diese Frameworks integrieren kann. Und daher vielleicht auch meine Erfahrung und etwas die Frustration aus der Vergangenheit. Für diesen Bereich Automation und Integration, da muss ich hier tatsächlich recht geben. Da ist wirklich ein Bereich enthalten, der das Ganze sehr gut umsetzt. Und da habe ich auch positive Erfahrungen gesammelt. Ich hatte da jetzt tatsächlich, als du mir das Thema erläutert hattest, im ersten Moment gar nicht dran gedacht, dass es auch um solche Themen gehen kann, wenn man über Low-Code, No-Code spricht. Und tatsächlich im Bereich dieser Automatisierung oder dieser logischen Abläufe finde ich es tatsächlich sehr sinnvoll, auf solche Plattformen aufzusetzen, weil man dort natürlich auf ganz viele Building Blocks zurückgreifen kann, die man sonst entweder immer wieder und wieder implementieren müsste oder wo man dann wirklich kompliziert irgendwelche Pakete runterladen muss. Man muss sich schauen, was ist die beste Schnittstelle, um auf bestimmte Dinge zurückzugreifen. Und da ist es tatsächlich aus meiner Sicht schon sinnvoll, auf solche Frameworks zur Automatisierung und zur Vereinfachung von Abläufen zurückzugreifen. Das habe ich tatsächlich, ich glaube, im letzten Jahr mal sehr erfolgreich eingesetzt, habe tatsächlich in Office 365 eine Logic-App gebaut, die mir alle E-Mails, die wir mit Rechnungen bekommen, erkennt, dann den E-Mail-Anhang, meistens eine PDF-Rechnung nimmt und die in einem bestimmten Ordner ablegt, wo wir dann unsere ganzen Rechnungen sammeln. Also das ist tatsächlich etwas, was ich dann innerhalb von 20 Minuten mit Logic-Apps implementieren konnte, ohne die jeweiligen Schnittstellen für diese einzelnen Technologien überhaupt im Detail anschauen zu müssen. Wenn man das dann tatsächlich dazu rechnet, dann gebe ich dir recht, dann ist diese Technologie durchaus sehr hilfreich.
Ja, da würde ich 100% mitgehen. Also ich würde es auf jeden Fall dazu rechnen und ich würde 100% mitgehen mit deiner Ansicht, dass du sagst, ja, wenn ich wirklich Apps baue im klassischen Sinne, also irgendwie ne, Webseiten, Desktop-Apps, was auch immer, ist das sehr, sehr limitiert und das ist vielleicht okay, wenn ich einfach nur irgendwo eine Eingabemaske habe, da ein bisschen Logik mache und dann irgendwas verarbeite, aber wenn ich wirklich eine komplexe App baue, komme ich sehr schnell an meine Grenzen und dann frustriert das nur. Da gehe ich 100% mit. Meine positiven Erfahrungen, von denen ich vorhin, die ich vorhin angekündigt habe, sind auch alle in diesem Automations-Integrationsumfeld. Und da gab es zwei ausschlaggebende Punkte, wo ich gesagt habe, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass die schon so weit sind und das geht. Und das eine ist, dass während der Pandemie ein guter Freund von mir ein Business aufgebaut hat, um Apotheken quasi ein Stückchen Digitalisierung abzunehmen. Die haben einen bestimmten Prozess in dieser Pandemie, die Apotheken machen mussten, digitalisiert. Das war deren Businessmodell. Und die haben ganz, ganz viele verschiedene SaaS-Lösungen genommen für ihre Buchhaltung, für ihre Zahlungsabrechnung, für irgendwelche Aufträge, die reingehen. Und diese Plattform alle miteinander einfach nur verbunden über solche Low-Code-Lösungen. In dem Fall war es halt Logic-Apps von Microsoft Azure. Und das Coole ist, dass es ja ganz oft für diese Integrationsplattformen ganz, ganz viele fertige Konnektoren gibt. Das heißt, die hatten automatisch was, wo die einfach sagen konnten, ey, wenn hier bei Stripe eine Überweisung eingeht, dann connecte dich mit unserem Buchhaltungssystem. Schau, dass du die entsprechende Rechnung dazu findest, gleich die ab. Und wenn die nicht abgeglichen sind, schick eine E-Mail an unseren Buchhalter, der das dann irgendwie gegencheckt. Wenn hier ein Bestellauftrag reingeht, dann speichere den bitte in dieser Datenbank ab, in diesem und jenem Format und mach dann dies. Also die haben diese ganz viele Wenn-Dann-Sachen geschrieben. Und tatsächlich ihr komplettes Business ausschließlich auf diesen Flows aufgebaut. Und das war so ein Moment, wo ich wahrscheinlich vorher gesagt hätte, nee, das geht nicht. Und was mich wirklich sehr überrascht hat, weil die wahnsinnig schnell waren. Die waren irre schnell am Markt. Die hatten irre schnell eine Lösung da stehen. Und vor allem hatten die eine Lösung da stehen, die fast jeder aus dem Team bearbeiten konnte, weil ich dafür eben keine IT-Skills oder keine tiefgehenden IT-Skills brauchte. Die hatten halt einen einzigen Menschen in diesem kompletten Team, der ein bisschen mehr programmieren konnte halt. Also beziehungsweise einen Menschen im Team, der richtig programmieren konnte, einen Menschen, der ein bisschen programmieren konnte und alle anderen konnten halt gar nicht programmieren und trotzdem konnten aber alle diese Flows bearbeiten und oder darin mitarbeiten und darin Fehler beheben. Ich weiß nicht, wie langfristig sowas wartbar ist, weil was ich immer finde, was ganz oft dann auf der Strecke bleibt bei diesen Plattformen, ist das, was der Rest der Softwareentwicklungswelt in so modernen DevOps-Zyklen abdeckt. Also ich weiß nicht, wie die mit Konflikten umgehen. Ich weiß nicht, wie die mit Versionsverwaltung umgehen. Ich weiß nicht, ob die verschiedene Release-Stages haben können. Ich weiß nicht, ob die einfach zurückspulen können in der Zeit, wenn die irgendwo einen Fehler machen. Das, finde ich, fehlt oft noch bei diesen Integrationsplattformen. Bin mir aber ganz sicher, dass das auch kommen wird, weil am Ende des Tages ist die Konfiguration, die du da ablegst, auch einfach nur irgendein JSON, was du vielleicht irgendwo sogar in ein Git-Repository packen kannst. Aber das war so ein Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, wow, das scheint schon deutlich ausgereifter zu sein als noch vor ein paar Jahren, wo ich da reingeschaut habe.
Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wer ist dann letzten Endes die Zielgruppe einer solchen Plattform? Häufig werden ja solche Plattformen vermarktet an Menschen, die nicht oder kaum Entwicklungserfahrung mitbringen, die tatsächlich mit der IT vertraut sind, die mit solchen Office-Anwendungen umgehen können, aber die keine Softwareentwicklungserfahrung haben. Die Frage ist, ist das tatsächlich dann die optimale Zielgruppe für solche Plattformen? Weil ich habe immer wieder das Gefühl, dass wenn man keinerlei Softwareentwicklungserfahrung mitbringt oder nicht irgendwann schon mal genau mit solchen Versionierungstools Erfahrungen gesammelt hat, dann fängt man an, mit diesen Werkzeugen etwas zu bauen, was dann ganz schnell vor die Wand fährt, weil es entweder in eine Sackgasse läuft, weil es nicht wartbar ist. Und da stellt sich mir die Frage, ist vielleicht eine Low-Code, No-Code-Plattform ideal, wenn man Software entwickeln kann, um einem viele repetitive Aufgaben abzunehmen, um einem selber das Leben einfach zu machen, weil man weiß, wie solche logischen Abläufe strukturiert sind und jetzt kann ich aus solchen Building Blocks relativ schnell was zusammenklicken, weil ich vielleicht weiß, wie man Software in moderner Art und Weise entwickelt, versioniert, dann kann ich mit solchen Low-Code-Plattformen relativ schnell meine Anwendung zusammenbauen und bereitstellen und damit mir viel sich immer wieder wiederholende Arbeit abnehmen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo vielleicht aber auch das Marketing dieser Plattform sich mit der Realität beißt. Und dein Beispiel mag das ja unterstreichen, dass vielleicht das in diesem Fall nur so gut funktioniert hat, weil dort ein, zwei Leute im Team waren, die wirklich sich gut mit Softwareentwicklung auskannten. Und wenn das Team vielleicht nur aus Menschen bestanden hätte, die keine Software schreiben können, hätte das vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Und vielleicht war dann auch in der Vergangenheit durch das Marketing auch meine Erwartungshaltung an solche Tools auch die falsche, dass ich davon ausgegangen bin, solche Tools wurden gebaut, um Menschen, die keine Software entwickeln können, die Möglichkeit zu geben, Software zu entwickeln. Aber vielleicht war das auch einfach von meiner Seite die falsche Herangehensweise. Und wenn man so betrachtet, dass man tatsächlich für Menschen wie dich und mich das Leben vereinfachen kann, Zeit sparen kann, indem man bestimmte Dinge wiederverwertbar macht oder wiederverwendbar macht, dann würde ich da mitgehen, dass das ganz sinnvoll ist und vielleicht ist es tatsächlich nur der Winkel, aus dem man dieses Szenario betrachtet.
Ja, das halte ich für einen validen Punkt. Also wie gesagt, ich war halt sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit, die man, selbst wenn ich den Code selber geschrieben hätte, nicht niemals erreicht hätte. Und ich war halt beeindruckt davon, dass aber auch Leute, die keinen IT-Background haben, zumindest verstanden haben, was da vonstatten geht, die das sehen konnten, weil das ja häufig diese Low-Code-Lösungen auch wirklich so grafisch aufgebaut werden. Man hat wirklich so einen Entscheidungsbaum, man kann sich das live anschauen, wie die Daten da quasi durchsickern und dann eine gewisse Abzweigung nehmen, weil sie eine gewisse Eigenschaft haben. Und das fand ich halt auch irgendwie faszinierend. Aber ich glaube auch, dass es entweder sehr hilft oder vielleicht sogar notwendig ist zum Erstellen solcher Flows, dass man zumindest ein grobes IT-Verständnis hat. Und das unterstreicht auch mein zweites Beispiel. Das ist der zweite Punkt in diesem Jahr, wo ich gesagt habe, oh wow, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass diese Low-Code-Dinger mittlerweile so gut sind. Und das ist tatsächlich letzte Woche passiert. Und zwar, ich hole mal ein ganz kleines Stückchen weiter aus. Ich verwende für die Planung meines Kalenders eine App, die heißt Reclaim. Und was die quasi macht, ist, die versucht, ein bisschen Kontrolle über deinen Kalender zu bekommen, indem sie am Ende To-Do-Items, die du vielleicht in irgendeiner Liste hast, versucht einzuplanen in freie Slots in deinem Kalender. Das heißt, ja, Zugriff auf alle deine Kalender, schaut sich an, wo hast du Meetings, egal aus welcher Quelle, und wo hast du Platz, um jetzt quasi dieses To-Do-Item abzuarbeiten, und verspricht dadurch quasi, dass diese Liste nicht einfach immer länger wird, sondern du wirklich diese Zeit einplanst. Die App ist super, funktioniert aber nur mit dem Google-Kalender. Und ich benutze privat aber keinen Google-Kalender. Ich habe auch einen Office 365-Account für meinen privaten Kalender. Und jetzt ist es so, dass ich nicht einfach den Google-Kalender synchronisieren kann mit meinem Kalender, weil diese Reclaim-App da eben nicht nur diese Tasks in diesen Google-Kalender einplant, sondern auch alle anderen Events, die von anderen Quellen kommen, in den gleichen Kalender schreibt. Das heißt, ich habe nach einer Lösung gesucht, wie ich quasi etwas synchronisieren kann und dabei letztendlich filtern kann, sodass ich nur die To-Do-Items, die diese App einplant, auch in meinen Kalender zurück synchronisiert bekomme. Hab da ein bisschen gegoogelt und bin dann relativ schnell auf so Lösungen wie Zapier oder Power Automate gestoßen, wo ich einfach wirklich einen Flow bauen konnte, nach dem Motto, wenn sich in diesem Google-Kalender ein Event updatet oder erstellt wird oder löscht, dann schau nach, ob es in meinem Office 365-Kalender schon dieses Event gibt, und dann update das. Und wenn es das nicht gibt, dann erstelle das. Und da war ich jetzt auch einen halben Tag mit beschäftigt, um das wirklich sauber, sauber, sauber hinzukriegen. Und hatte zwei, dreimal so einen Punkt, wo ich sagte, ah, okay, hier muss ich auf eine bestimmte Property aus einem JSON zum Beispiel zugreifen. Dann wusste ich, okay, da ist eine Liste im JSON. Das heißt, ich muss hier mit eckigen Klammern vielleicht eine bestimmte Property auswählen. So. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, da einen IT-Background zu haben. Aber da war ich wieder so überrascht, dass ich gesagt, wenn ich das programmiert hätte, mich irgendwie in das SDK eingearbeitet hätte, wie ich mich gegen Google Kalender verbinde, dann auch geguckt, wie ich da Benachrichtigungen subscriben kann und so. Das hätte mich Tage gekostet. Und so konnte ich sowas vielleicht in ein, zwei Stunden bauen und dann auch wirklich als Template speichern und theoretisch auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und da finde ich, sind diese Plattformen, also ich habe es jetzt mit Power Automate gemacht, weil es halt ein Teil von Office 365 ist, wo ich auch meinen Kalender habe, aber Zapier ist, glaube ich, auch da eine sehr populäre Lösung. Oder If This Then That kann das, glaube ich, auch. Das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich habe da keine eine Zeile Code geschrieben und eine wirklich relativ komplexe Synchronisierungslogik, ne, mit Filter, mit zwei, drei If-Else-Abzweigungen, mit einem Switch-Case ist sogar drin, ein For-Each ist sogar drin. Und all so Dinge, die mir jetzt natürlich intuitiv erschienen, weil ich als Programmierer auch wusste, okay, hier muss ich ein Switch-Case einbauen, hier muss ich über eine Schleife mit einem For-Each iterieren, über eine Liste. Und da würde ich auch sagen, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber trotzdem glaube ich aber auch, dass es vielleicht jemand geschafft hätte, der keinen IT-Background hat.
Ich denke aber mal, zusammenfassend lässt sich sagen, muss man noch programmieren lernen, ja oder nein? Es hängt davon ab, welches Ziel man erreichen will. Ich glaube, wenn man tatsächlich einfache Abläufe automatisieren will oder eine Webseite bauen möchte, die sehr statisch ist, dafür muss man tatsächlich nicht programmieren lernen. Aber sobald ich eigene Dinge machen möchte und auch wirklich komplexe Logiken in meinen Apps bauen möchte, oder wenn ich genau so etwas wie du gerade implementiert hast, selber umsetzen will, dann hilft es auf jeden Fall, einen gewissen Softwareentwicklungshintergrund zu haben. Und man muss nicht jahrelange Softwareentwicklungserfahrung haben, aber zumindest eine Programmiersprache einfach mal gelernt zu haben, um diese ganzen Konstrukte, die du gerade genannt hattest, ne, mit Schleifen, mit Verzweigungen etc. mal kennengelernt zu haben, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Einstieg, um dann nachher mit solchen Lösungen produktiver zu werden. Und ich nehme aus unserem Gespräch jetzt auch mit, dass die größte Power solcher Low-Code, No-Code-Plattformen sich entfaltet, wenn man tatsächlich auch einen Development-Background hat und diese Lösungen dann nutzt, um sich wirklich die Arbeit zu erleichtern, Dinge viel schneller umzusetzen und dann einfach ganz viele Dinge, die man sonst immer wieder und wieder implementieren müsste oder die ganz viele Menschen immer wieder implementieren müssten, dann einfach sehr gut wiederverwenden kann, weil dort diese existierenden Building Blocks zur Verfügung stehen und ich damit dann wirklich innerhalb von einem Tag so eine Lösung bauen kann oder wie du gerade in dem anderen Beispiel, was du beschrieben hast, innerhalb weniger Wochen und Monate ein komplettes Business aufbauen kann, was auf diesen Tools auch basiert. Also das hilft mir, das Ganze eigentlich nochmal von einer anderen Perspektive zu sehen und auch meine Meinung, die ich am Anfang geäußert habe, so ein bisschen zu korrigieren. Wie gesagt, meine Erfahrungen sind auch ein bisschen älter und einige der Punkte, die du in diese Kategorie Low-Code, No-Code eingeordnet hast, die hatte ich gar nicht in diesem Bereich gesehen. Von daher vielen Dank auch für deine Einblicke. Das hilft mir auf jeden Fall hier vielleicht auch nochmal mit einer neuen Perspektive drauf zu schauen und nochmal vielleicht sich an das eine oder andere nochmal dran zu trauen.
Ja, finde ich eine schöne Zusammenfassung. Also muss ich programmieren können, um Apps zu bauen? Ich glaube, da würden wir beide sagen, ja, soweit sind diese Lösungen noch nicht. Muss ich programmieren lernen, um Dinge zu automatisieren oder vielleicht um Datenflüsse zu gestalten? Na, vielleicht nicht. Aber ich sollte in beiden Fällen auf jeden Fall einen IT-Background mitbringen. Der wird mir auf jeden Fall helfen. Und wer weiß, vielleicht machen wir in 2-3 Jahren nochmal eine Folge und sagen, hey, mittlerweile kann man ja auch Apps einfach so zusammenklicken und diese Plattformen sind richtig gut geworden. Aber ich glaube, Stand heute finde ich das eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung, würde damit gehen.
Und wenn ihr, die ihr zuhört, vielleicht jetzt sagt, hey, ich kenne da die eine oder andere App-Plattform, mit der kann jede und jeder auch ohne Programmierkenntnisse Apps bauen für mobile Plattformen, Web-Apps, dann lasst es uns gerne wissen, dann berichten wir da gerne auch nochmal im Nachgang drüber und schieben das nach. Tatsächlich würden wir uns da auch freuen, von euch zu lernen, wenn ihr da andere Erfahrungen gesammelt habt. Und auch wenn ihr das Ganze anders seht als wir, dann schickt uns gerne Feedback per E-Mail oder natürlich über Social Media. Die Links sind wie immer in der Podcast-Beschreibung dabei.
Gebt uns auch gerne eine Bewertung, wenn ihr den Podcast, diese Folge oder vielleicht auch andere Folgen cool fandet, dann lasst uns das gerne über Sternchen, Daumen oder was auch immer eure Plattform hergibt, wissen. Und wenn ihr denkt, ey, ich höre den Jungs so gern zu, den würde ich gerne mal einen Kaffee ausgeben. Auch dafür haben wir mittlerweile gesorgt. Malte hat vor 2 Folgen einen Buy Me a Coffee Link eingerichtet. Den findet ihr auch unten in den Shownotes. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben. Bis dahin, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Der To-Do-Cast erscheint nämlich 2-wöchentlich jeden zweiten Montag. Schreibt viel Code oder auch gar nicht so viel Code und nutzt Low-Code-Lösungen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder zu hören in 2 Wochen. Ich freue mich auf dich, Malte. Macht's gut und habt eine gute Zeit.
Bis dann. Tschüss.